Herzlichen Dank fürs mit Ihnen vor dem Thron Gottes, mit dem Singen und bei uns fürs Zuhören. Herzlichen Dank. Gottes Liebe hält dich nie auf. Ich möchte ein paar Aspekte zeigen aus dem Leben von Jona. Aber starten mit dem unglaublichen Kapitel 3 im Buch Jona. Das ist der Höhepunkt für mich vom Alten Testament. Weil es die Erweckung zeigt von einem Volk, das außerhalb von Israel lebt. Und das ist so außergewöhnlich, dass man es neben Ägypten eigentlich nie finden, so stark im Alten Testament. Ich möchte aber zuerst, bevor ich auf das Kapitel komme zum Lesen, etwas sagen über die Erweckung, was ja hier in diesem Kapitel auch passiert. Erweckung heisst, dass ein grosser Teil von einem Land oder von einem Volk oder von einem Gebiet zum Glauben an Jesus Christus kommt und ganz neu erkennt, dass sie Gott nötig haben. Wir sehen das im Neuen Testament, in Apostelgeschichte 2. So typische Kennzeichen von einer Erweckung. Es gibt eine Gruppe, die betet, eine Gruppe, die wartet, sehnsüchtig darauf wartet, dass Gott eingreift. Und dann gibt es ein Zeichen Gottes, wird mit Feuer, mit Wind, mit einer Taube und so weiter gekennzeichnet. Sie erkennen, dass sie Gott brauchen in diesem Moment. Eine grosse Gottesfurcht kommt über die, die Gott schon angebetet haben, und die, die noch kein Verhältnis hatten zu Gott, die werden überführt von ihren Sünden und kommen in eine ganz neue Beziehung zu Gott. So in Apostelgeschichte 2. Es gibt dann verschiedene christliche Forscher, die das untersucht haben. Bill Bright, der Charles Finney und so weiter. Und sie haben immer wieder gleiche Phänomene festgestellt, wenn es zur Erweckung gekommen ist. Das Erste, was sie festgestellt haben, ist, dass es Zeichen Gottes gibt. So außerordentliche Zeichen Gottes. Ein Beispiel vielleicht aus dem Emmental 1910, das ist so das Gebiet, also nicht, dass ich so alt bin, aber das Gebiet, wo ich herkomme. 1910, wo eine grosse Erweckung in diesem Gebiet vom Emmental war, wenn die Leute den Wind gehört, der Bäume, haben sie den Eindruck gehabt, dass sie das Reden Gottes, der Heilige Geist, sie auf die Knie gegangen, haben Buße da, sind zum Pfarrer gefahren und haben ihre Sünden bekannt, haben den Alkohol auf die Seite gestellt und haben angefangen mit Gott zu leben. Als einer der Verbandsleiter zum Glauben gekommen ist, so auch um 1910 herum, ist das für ihn so eine wahnsinnige Erweckung war, dass er 8 Tage oder 10 Tage, ich bin mir sicher wie lange, nichts mehr gegessen und nichts mehr getrunken hat. Das hat ihn so bewegt, was passiert ist. Wir sehen in diesem Gebiet fast immer, dass eine Gruppe gebetet hat im Voraus. Gott gesucht hat, dass Gott noch stärker eingreift. Dann sehen wir als Nächstes, dass eine grosse Sündenerkenntnis war unter den Gläubigen. Also, dass die Gläubigen für sich plötzlich gemerkt haben, das, was ich lebe, habe ich Gott bis jetzt stark ausgeschlossen. Ich habe mein Leben stark abgetrennt von dem, was Gott eigentlich will. Und er hat die Gottlosigkeit, hat die Gläubigen geschmerzt, so viel geschmerzt, dass sie das manchmal auch körperlich sogar gespürt haben. Dass sie angefangen haben, beten und fasten. Die Leitungen haben sich vor Erweckung gesehen, eine grosse Opferbereitschaft der Gläubigen und eine grosse Einheit unter den Gläubigen. Das sind so Zeichen, die der Bill Bright herausgefunden hat, oder der Hans-Peter Nüsch, oder eben der Charles Finney. Oder auch der Nicky Gamble. Alle gängigen Zeichen. Und jetzt werfen wir einen Blick in Jona 3. Und ich lese das mal vor. Es ist hier auf der Folie ein bisschen klein. Ihr könnt es gerne, wenn ihr die Bibel dabei habt, mitlesen. Und sonst lese ich es vor in Jona 3. Dort heißt Folgendes. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt, vor Gott 3 Tagesreisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle Großen und Kleinen den Sack zur Buße an. Und als das vor den König von Ninive kam, stand er auf von seinem Thron, legte seinen Purpur ab, hüllte sich in den Sack und setzte sich in die Asche. und ließ ausrufen und sagen in Ninive als Befehl des Königs und seiner Gewaltigen, es sollen weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe Nahrung zu sich nehmen und man soll sie nicht weiden noch Wasser trinken lassen. Und sie sollen sich in den Sack hüllen, Mensch und Vieh, und zu Gott rufen mit Macht. Und ein jeder bekehre sich von seinem bösen Wege und vom Frevel seiner Hände. Wer weiß, vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihren bösen Wegen, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Mir ist aufgefallen, als ich Jona 3 gelesen habe und das verglichen habe mit den Zeichen der Erweckung, dass in Kapitel 3 von Jona kein einziges von den Erweckungszeichen vorkommt. Keine vorbereitete Gruppe, die betet. Der Jona, dem war das so zuwider, dass die zum Glauben gekommen sind. Also, wir wünschen es allen anderen, aber dem nicht. Dass die Menschen es umkehren zu Gott. Wenn man den sieht in Kapitel 4, wie er in seinem Hütchen hockt, so vor Ninive und wartet darauf, dass das Gericht Gottes runterfällt auf die Stadt. Hämisch, wie er dort hockt, und es passiert nicht. Wisst ihr, was mir das sagt? Dass es für unsere Zeit noch nicht spät ist. Gott ist nicht angewiesen auf unsere Zeichen, auf die Zeichen von der Erweckung. Er kann das auch heute machen. Einen ganz neuen Zug geben, unser Volk, unser Land, dass er lebendig ist. Und da warten wir drauf. Ich lese nochmal die ersten 2 oder 3 Verse. Und es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf. Mir finden diese Verse wahnsinnig faszinierend, weil ich als Leiter von der FG Schweiz ungefähr 300 Angestellte habe und nicht sehr gnädig bin mit Leuten, die versagt haben. Selten gebe ich den Leuten eine zweite Chance. Und erst recht nicht in der gleichen Position. Also wenn sie so schlimm versagt haben, wie der Jona. Hier in diesen Versen sehen wir aber, dass Gott zum zweiten Mal zum Jona spricht und ihm den genau gleichen Auftrag nochmal gibt. Dann kommt auch der Schlag Gott mit uns, der vielleicht nicht nur das erste Mal, nicht nur das zweite Mal, nicht nur das dritte Mal, sondern beim 26. oder 27. Mal vom Versagen angekommen sind. So ist Gott. Er kann sich das leisten, jemand, der das Volk, das er her sollte, nicht einmal gern hat, ein zweites Mal zu berufen und zu schicken nach Ninive. Und gleichzeitig begegnet man beim Jona, obwohl er zuwider ist, nach Ninive zu gehen, was dann später wir auch sehen, warum es gibt gewisse Gründe, warum das ihm das so schwerfällt, die nachvollziehbar sind. Gleichzeitig sehen wir eine grosse Vertrautheit. Wir sehen bei anderen Menschen im Alten Testament, wenn sie versagt haben, dass sie sich versteckt haben. Adam und Eva, sie sind Gott ganz bewusst aus dem Weg gegangen. Offensichtlich hat aber der Jona noch so viel Vertrautheit mit Gott, dass ihn Gott erreicht. Kapitel 2 schließt du ab, der Fisch hat ihn ausgespuckt und er liegt dort am Strand. Und er ist noch so vertraut mit Gottes Reden, dass er das hört. Gott gibt Auftrag, mache dich auf und geh in die grosse Stadt. Mit jedem Auftrag kommt auch Kraft. Das ist meine Überzeugung, dass das so ist. Vielleicht hast du den Auftrag bekommen, für deine Kinder zu schauen. Andere haben den Auftrag bekommen, für ihre Schulklasse zu schauen, für ihr Arbeitsumfeld zu schauen. Und für diesen Auftrag gibt Gott auch Kraft, wenn wir uns diesen Auftrag ernst nehmen und wahrnehmen. Der Jona hat einen Neubeginn bekommen und kann ganz neu anfangen. Zum zweiten Mal. Was aber in diesem Vers auch deutlich wird, dass es das erste Mal gegeben hat. Dass er wirklich versagt hat. Vergebung fängt damit an, dass man es heranschaut. Heranschaut für das, was man gemacht hat. heranschaut und das nicht verleugnet oder beschönigt oder was auch immer. Gott hat das nie gemacht. Er sagt dem Jona nicht, schwamm drüber, es ist gut, sondern sagt ihm deutlich, zum zweiten Mal sage ich dir das. Und das Gute ist, es ist nicht zerstörend, sondern heilend. Wenn wir unsere Vergangenheit anschauen, sehen wir die Heilung Gottes da drin. Und das ist das, was wir mit Gnade beschreiben, dass er so gut meint mit uns, uns zwar darauf hinweist, dass wir versagt haben, aber nicht irgendwas in der Art macht, dass das hämisch wäre oder dass das im Sinn von jemandem, der uns jetzt drückt oder jemandem, der uns bewusst fehlerbewusst ist, sondern er ist vergebend. Und er macht sich, der Jona, auf den Weg. Von dort aus, wo er gestrandet ist nach dem Fisch, sind es ungefähr 1000 Kilometer Fußmarsch, bis er nach Ninive gekommen ist. Ich weiss nicht, was ihm während diesen 1000 Kilometer alles begegnet ist oder was er alles gedacht hat. Manchmal ist es sehr hilfreich, wenn zwischen dem Auftrag Gottes und dem, was er ausführen muss, 1000 Kilometer Zwischenraum sind, oder es werden ja manche Tage sein, wo er konnte lernen, zu akzeptieren, dass Gott nicht gerade unbedingt nach Ninive schickt. Der Jona kommt nach Ninive und hier heisst es in Vers 4, oder in Vers 3, nein, in Vers 4 heisst es dann. Da macht er sich noch auf und ging nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive war aber eine grosse Stadt vor Gott. Wenn wir Kapitel 1 lesen, heisst es, dass Ninive eine grosse und böse Stadt ist. Also es ist etwas passiert zwischen Kapitel 1 und Kapitel 3. Hier in Kapitel 3 wird sie nur noch eine grosse Stadt vor Gott genannt. Vielleicht hat es damit zu tun mit den 1000 Kilometer Spanne, die der Jona zwischen ihnen hatte. Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass Gott etwas sagen will. In Jona 1 empfindet der Jona die Stadt als böse. Und das ist sein erster Blick. Die Umstände, die er her muss, sind böse. Die Stadt ist böse. Sie hat versagt, sie hat auf ethischem Gebiet versagt, sie hat vor Gott versagt. Hier in Kapitel 3 wird es nur noch eine grosse Stadt vor Gott genannt. Es ist ein Wechsel passiert. Es ist wichtig, dass dieser Wechsel, glaube ich, unserem Blick als Christen auch immer wieder passiert. Wir können unsere Umgebung, Leute, die wir mit ihnen zu tun haben, Leute, die Gott noch nicht kennen, sehr schnell als böse empfinden. Einer der Kolumnisten von so einer Internetseite hat mal kürzlich in einem Blog gesagt, ihr Freikirchler tut nicht so arrogant. Und er hat nicht ganz Unrecht gehabt damit. Hier in Kapitel 3 sehen wir etwas, was für uns oder für mich ganz, ganz wichtig ist, immer wieder zu entdecken. Wir haben es mit Leuten zu tun, die vor Gott stehen. Und die Gottes Liebe, Gottes Erlösung genauso nötig haben, wie wir das auch nötig haben. Wir sind nicht besser als sie. Wir haben etwas entdeckt von der Nähe zu Gott. Ich glaube, dass das wichtig war für Jona, das zu entdecken. Dass er zu tun hat, nicht in erster Linie mit einer bösen Stadt, sondern in erster Linie mit einer Stadt, die vor Gott steht. Warum gerade Ninive? Ninive war das religiöse Zentrum von Assyrien. Es war nicht die Hauptstadt, spannenderweise. Assur war die Hauptstadt von dem damaligen Gebiet. Ninive war aber so etwas wie das religiöse Zentrum von der damaligen Stadt. Wir können es vielleicht beschreiben mit London irgendwo so ein, oder New York, irgendwo ein Zentrum, das sehr viel von dem Land bestimmt hat. Auch in religiösen Aspekten, auch in Aspekten, wo es ums Leben geht. Spannenderweise wird Ninive im Alten Testament nie als Symbol für das Böse genannt. Es gibt ja andere Städte, die immer wieder als Symbol für das Böse gelten. Sodom und Gomorra, Ägypten und so weiter werden als Städte oder als Länder vom Bösen genannt, dann auch im Neuen Testament. Ninive wird nie so genannt. Das ist nicht ein Zeichen für irgendeine böse Stadt oder eine Stadt, die irgendwo versagt. Gehen wir zum nächsten Teil. Was sagt Ihnen der Jona? Ich lese Vers 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Ich wohne in der Nähe von Bern. Bern ist ein kleines, grösseres Dorf. So. Ich war vor einigen Jahren an der FG-Konferenz in Mexiko. Mexiko-Stadt, also außerhalb von Mexiko-Stadt. Aber wir mussten zuerst aus Mexiko-Stadt rausfahren. Und das geht einfach mehrere Stunden lang mit dem Bus, bis aus der Stadt raus bist. Und als ich das mal so erlebt habe, so eine riesige Stadt, ich weiß nicht einmal, wie viele Millionen Einwohner sie hat, habe ich den Eindruck bekommen, so viel gross muss das sehr wahrscheinlich am Jona vorkommen sein. Eine Tagesreise weit rein und es sind noch zwei Tagesreisen vor ihm gelegen, bis er mitten in dieser Stadt war. Er erkennt das Besondere von dieser Stadt. Es hat von der Archäologie her so ein Stufentempel gegeben, das zu den Weltwundern gehört von der damaligen Zeit. Menschen haben sich in Städte gesammelt, weil sie dort den Gefahren von der Natur aus dem Weg gehen können. Sie haben sich gehofft, das sicher das Leben zu haben, wenn sie in die Stadt gezogen sind. Das ist ein bisschen anders als heute. Heute sieht man nicht unbedingt nach Zürich, weil man den Eindruck hat, dass sie besonders sicher dort, sondern macht dann das Gegenteil. Oder zieht aus der Stadt raus, weil man den Eindruck hat, auf dem Land sei es sicherer. Bei ihnen ist es aber so gesehen, draußen auf dem Land ist man am Gewitter ausgesetzt, am Nass, also am Regen ausgesetzt, der Überschwemmung ausgesetzt, am Wind ausgesetzt und so weiter, den Kriegen, den wilden Stämmen, die die Beduinen waren, ausgesetzt und in der Stadt war man sicher. Das war so wie eine Versicherung für die Schweizer. Also, wie die Schweizer eine Versicherung abschließen, ist man damals einfach nach Ninive gezogen. Und jetzt sagt der Jona Folgendes. Eure Zukunft ist gefährdet. Er sagt ihnen nichts, ihr habt das und das Böses da. Er sagt ihnen nichts, ihr habt vor Gott versagt. Er sagt ihnen nur, eure Zukunft ist gefährdet. Ich mache jetzt gleich einen Bezug zu Corona. Aus meiner Sicht lange darüber nachgedacht, was ist Gott will sagen mit Corona. Und ich glaube, das ist Gott will sagen, unsere Schweiz, die so mit Allmachtsfantasien gesegnet ist, will er sagen, deine Zukunft ist beschränkt. Deine rosige Wirtschaftskraft könnte irgendwann zu Ende sein. Euer Beziehungsleben könnte der Corona gefährdet sein. Und eure Gesundheit könnte auch gefährdet sein. Und ich bin gespannt, sehr gespannt, ob wir diesen Ruf Gottes hören. Für mich ist das Virus nicht so gefährlich, dass es alle würde, krank machen oder was auch immer. Sondern es sagt uns, deine Zukunft könnte beschränkt sein. Das hat jeder Jonas gesagt. Er stellt ihre Zukunft in Frage. 40 Tage. Er stellt ihren Sicherheitsglaube in Frage. 40 Tage können es dauern. 40 Tage ist im Neuen und im Alten Testament ein Ausdruck davon, dass etwas überprüft wird. Jesus ist 40 Tage in die Wüste geschickt worden, um zu überprüfen, ob er wirklich fest meint mit Gott. Und er ist in drei ganz grossen Fragen überprüft worden. Der Frage von der Habgier, der Frage von der Macht und der Frage auch von der Sicherheit. Und hier haben wir das Gleiche. 40 Tage hat er Zeit, für euch zu prüfen und zu schauen, was nachher passiert. Was hat die angehalten, umzukehren? Warum sind die umgekehrt? Keine Ahnung. Wir lesen es nicht in diesem Text. Das sind ja die Fragen, die mich sehr interessieren. Warum sind die umgekehrt? Es gibt natürlich neutestamentlich schon eine Antwort. Es gibt die Antwort vom Heiligen Geist, dass er es wirklich gerettet hat, ihr Herz, und sie plötzlich ihrem Herz entdeckt haben, das war nicht einfach der Prophet Jona, der das gesagt hat, sondern das war Gott selber, der das gesagt hat. Und ganz ehrlich, es ist ja schon schräg. Die haben nicht gleich Gott geglaubt wie der Jona. Und lass ich das von einem fremden Prophet sagen, nach 40 Tagen könnte es fertig sein. Eure Zukunft könnte fertig sein und kehren um. Darum finde ich, es ist eine der grössten Geschichten im Alten Testament, weil sie zeigt, dass wir Heiden zum Glauben kommen können. Sonst handelt das Alte Testament, ich weiß auch nicht, 95% von Israel, wie sie umkehrt. Oder eben nicht umkehrt. Und hier sehen wir ein Volk, das eigentlich nicht einmal den gleichen Gott anbetet wie der Jona, wie sie aufgrund von dem, dass er ihnen sagt, eure Zukunft ist beschränkt, umkehren. Gehen einen Punkt weiter. Vers 5 heißt Folgendes. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Und er Vers 10. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Wir lesen auch noch in den Zwischenversen, dass der König das sehr ernst hat genommen mit der Umkehr, dass er sogar Tiere hat fasten und so weiter. Es wird eins ganz deutlich in diesen Versen von der Umkehr. Umkehr kann man nicht im Geheimen machen. Wir haben manchmal den Eindruck, ja, als Christ sein könnte schon ein bisschen für dich leben. So auf dem Sofa, ganz im Pyjama noch und ja, dass niemand merkt, ja, dass niemand auffällt. Das kannst du nicht. Im Alten Testament, in dieser Geschichte hier, wird ganz deutlich, dass man nicht umkehren kann, ohne dass es Menschen merken. Sogar die Viecher haben es gemerkt. Sogar die Viecher müssen fasten. Ich weiss nicht, wie die das gemacht haben. Ich habe mal ein Land geschaffen, wenn denen nichts mehr zu fressen ist. Also, unglaublich. Wenn du umkehrst zu Gott, dann wird das sichtbar. Das wird in dieser Geschichte deutlich. Umkehr zu Gott lässt sich nicht einfach im Geheimen machen. Lässt sich nicht einfach machen, ohne dass es jemand sieht. Sie haben beim König heisst, er hat sein Purpurgewand abgelegt, sich in Sack und Asche gehüllt. Das mutet für uns manchmal ein bisschen interessant an, wenn wir das lesen. Dass jemand sich, wo die Regierung ist, vorausgeht, die religiösen Fragen. Ich habe das berührend gefunden. Wir haben ja im Mai als Gruppe von 8 Religionsführern oder 10, ich bin nicht ganz sicher, wie viele Personen es waren, beim Bundesrat Berset dürfen sein, für eine anderthalb Stunden ein Gespräch zu führen mit ihm. Es war bewegend, als der Bundesrat Berset gesagt hat, es tut ihm leid, weil er genauso religiöse Gefühle hat und in der Zeit, wo der Lockdown ist, normalerweise in Gottesdienst geht. Und es tut ihm leid, uns als religiöse Leiter das so müssen zuzumuten. Das habe ich stark gefunden. Ich wünschte mir Regierungsleute, die eine Ehrfurcht haben vor Gott, wie man das hier dem König sieht, wo umkehrt zu Gott. 120'000 Leute, heisst in Kapitel 4, sind in diesem Augenblick umgekehrt. Die Archäologie sagt, Ninive ungefähr 400'000 Leute gehabt damals, also im Umfeld und so weiter. Sehr viele sind umgekehrt. Wo sehe ich, dass die Umkehrung wirklich deutlich geworden ist? Wo sehe ich, dass das nicht einfach nur ein Gefühl ist, jetzt wird es eng, die Zukunft ist beschränkt, jetzt müssen wir etwas machen? Das wird deutlich in Vers 5. Dort heisst es ja, sie glaubten. Jetzt braucht der Hebräische ein Wort, das außergewöhnlich ist. Also der Jona, der das Buch geschrieben hat, braucht nicht ein Wort aus dem Umfeld von Assyrien, braucht nicht ein Wort, das sie damals in diesem Volk gebraucht haben, sondern braucht ein typisch hebräisches Wort, für das zu beschreiben. Und zwar heisst es, sie haben sich an Gott geklebt. Also so ähnlich wie mit einem Klebstift, das Papier aufeinander klebst, wird hier genannt. Also sie haben sich mit allem, was sie hatten, hat Gott geklebt und hat erwartet, dass er ihnen hilft. Das ist für Israel relativ einfach, das Wort zu glauben. Weil sie die Geschichte kennt haben. Sie haben die grossen Geschichten von Adam und Eva, die grossen Geschichten von Abraham, die grossen Geschichten von Noah und so weiter, von Jakob und so weiter, die sie alle kennt. Und da ist es verständlich, warum sie das können, sich an Gott kleben, weil sie die ganze Geschichte hatten. Das hat aber Assyrien nicht gehabt. Sie haben nur das Wort vom Jona gehabt, eure Zukunft ist beschränkt. Und dann brauchen sie ein selliges Wort. Sie haben sich an Gott geklebt. Zweite, warum man sieht, dass sie das wirklich ehrlich gemeint haben. Man sieht in Kapitel 3 oder 4 nie, dass der Prophet eine Rolle spielen würde. Das heisst immer, sie haben sich an Gott gewendet. Sie wollten Gott zufriedenstellen. Der Prophet spielt absolut keine Rolle in dem, was beschrieben ist, wie der König sich äußert, sondern nur Gott selber. Und das ist ein weiteres Zeichen von einer Umkehr, die wirklich bis Innerste vom Menschen betroffen hat. Sie haben sich vor Gott gestellt gefühlt und nicht vor einem Prophet. Der Prophet war einfach Sprachrohr. Und er ist noch eben ziemlich ein schlechtes, einer, der sich eigentlich gewünscht hat, dass sie jünger gehen. Und das ist ja das Verrückte. Er hat nicht einmal ein Anliegen für sie. Und trotzdem erreicht die Botschaft sie. Sie sind wirklich angesprochen. Sie entschuldigen nichts, keine Rechthaberei. Man sieht keine Spur von irgendetwas entschuldigen. Und sie entschuldigen sich auch nicht vor der Bevölkerung oder was auch immer. Sie suchen den Gott, der einem fremden Prophet etwas gesagt hat. Was sagt uns die Geschichte? Das Erste ist eine Geschichte für uns Christen. Eine Geschichte von Jona, dass unser Versagen, unsere fehlende Liebe zu den Menschen, die wir mit ihnen zu tun haben, die Gott noch nicht kennen, kein Hindernis dafür ist, dass Gott es brauchen kann. Gottes Liebe lässt sich nicht aufhalten. Und unser Versagen lässt Gott auch nicht aufhalten. Darum bin ich so begeistert, mit Gott unterwegs zu sein. Weil er einfach mit mir leben kann. Und er kann mit dir leben. Auch wenn das vielleicht manchmal ins Kraut rausschießt, anstatt oder eben nach Tarsis führt, anstatt nach Ninive. Zweitens, wenn Gott einen Auftrag gibt, gibt er auch immer Kraft. Manchmal braucht es 1000 Kilometer Fussmarsch, bis wir erkennen, das ist ein böses Volk, bis wir sehen, das ist ein Volk vor Gott. Manchmal braucht es diesen Fussmarsch. Und Gott kann gut leben mit 1000 Kilometern. Er hat den Augenblick von diesen 40 Tagen anfangen ausrufen, wo der Jona in Ninive war. Und nicht, wo er am Strand gelegen ist und den Auftrag bekommen hat. Sondern erst, nachdem er in Ninive angekommen ist. Er kann mit dem Prozess, wo wir manchmal Zeit brauchen, den Auftrag zu verinnerlichen, da kann er leben damit. Das macht mich manchmal gnädig, als Arbeitgeber für meine Arbeitnehmer zuzutrauen, dass sie zuerst 1000 Kilometer Fussmarsch brauchen, bis sie dort sind, wo ich es eigentlich erwarten würde. Das Nächste, was wir sehen, die Umkehr kannst du nicht einfach im Stillen machen. Die Umkehr von Gott ist nicht einfach etwas, wo du sagen kannst, ja, hoffentlich merkt es niemand, sondern du wirst öffentlich. Und ich soll öffentlich sein. Das Nächste, unsere Zukunft ist beschränkt. Das macht unser versicherungsgeiler Schweizer manchmal so wahnsinnig stotzig. Wir können nicht alles. Unsere Zukunft als lebende Menschen ist beschränkt. Die ist irgendwann fertig und dann müssen wir sterben. Und ich glaube, dass es gut ist, dass wir das immer wieder hören auch. Dass unser Leben beschränkt ist und dass es eine Hoffnung gibt über das Leben raus. Die Ninive haben das erkannt. Sie haben gemerkt, dass das Reden von Gott ist, was der Prophet Jona gesagt hat, und sie umkehrt. Und es hat sich Bahn gebrochen in der ganzen Stadt. Die ganze Stadt ist zum Glauben gekommen. Wir haben immer noch den gleichen Gott wie damals im Alten Testament. Und das gibt mir ganz grosse Hoffnung für unsere Zeit heute. Dass wir mit dem gleichen Gott unterwegs sind und dürfen Hoffnung haben für unser Land, für Europa, für die ganze Welt, dass er noch stärker wird. Amen. Wir wollen miteinander einstimmen in ein paar Lieder. Gerade habe ich richtig.